Hallo Robi.
Hallo
Alle schalten jetzt ab. Hör jetzt sofort
David.
Auf damit. Mann, ich wollte mit meiner Ansagerstimme gerade kommen.
Ach so, scheiße.
Und du grätschst einfach rein.
Das war nicht meine Absicht.
Ja, war gar nicht deine Absicht.
War nicht meine Absicht. Wusste nicht, dass
dieser 15-Minuten-Sound aus dir rausgekommen.
Ja, ich hätte noch länger gekonnt. Da siehst du mal, ich hatte mal eine Schauspielausbildung.
Lernt man das da?
Ja.
Nee, echt jetzt? Warum?
Das heißt, so die, um Artikulation, Transpiration, Phonation.
Transpiration ist doch Schwitzen.
Nee, es geht darum, dich... Lustig. Man lernt viele Dinge, wenn man so Schauspielunterricht macht. Unter anderem hatte ich, glaube ich, neben der Schule, war ich 4 oder 5 Tage immer die Woche nach der Schule 3 Stunden da. Da hat man Improvisationsunterricht, dann hat man Drehbuch lesen, dann spielt man Szenen aus Drehbüchern. Unter anderem hat man auch Spracherziehung.
Ja, da damit man so quasi mit der Luft arbeiten kann besser.
Ja, genau. Und auch wie man lange, meinetwegen, Töne hält, wie man von der Kopf- in die Bauchstimme wechselt, damit man eben auch dann, wenn man lange rumschreit in Szenen beispielsweise, keine Stimmbänder hat, dass man sofort heiser ist und so Dinge, wie man sich einfach auch Raum nimmt. Ne? Da sind auch Übungen, wie man Präsenz, wenn man einen Raum betritt, erlangen kann. Aha. Also viele Dinge, wie man seine Aura arbeitet. Das ist schon, das ist mal so semi-esoterisch, aber es ist auch viel dran. Also ja klar, hab ja Schauspielunterricht gehabt früher während der Schule. Und da war auch, wie man lange einen Ton halten kann.
Super. Kennst du die Szene aus Dumm und Dümmer mit dem anstrengendsten Ton der Welt?
Nein, die ja, beiden stimmt, aber nicht bewusst mehr.
Im Auto fangen sie dann beide an zu kreischen, daran hat mich das gerade erinnert. Ich habe dir heute ein schönes Trivia mitgebracht. Ja. Wir reden heute über Resident Evil, die Serie, die du...
Also wir müssen uns erstmal bei euch entschuldigen. Wir haben angekündigt, wie heute die 75. Folge ist. Wir würden heute die Community-Folge machen und Fragen beantworten.
Ja.
Wir drehen es ein wenig um. Wir reden heute über Filme und nächste Woche beantworten wir eure Fragen, die ihr fleißig eingereicht habt, weil wir produzieren eine Doppelfolge, weil der nächste Woche bei 47 Grad in Griechenland rumhängt.
Ja, ich habe mir gedacht, bei dem Wetter fahre ich weiter in den Süden. Macht einfach Sinn.
Wir sitzen hier gerade im Studio bei draußen fast 40 Grad und das Studio ist nicht kälter. Muss man ehrlicherweise sagen.
Ey, heute auch hierher zu kommen war die absolute Hölle. Aber absolute Hölle ist ein schönes Beispiel, beziehungsweise ein schönes Startwort für das Trivia. Resident Evil, hast du gewusst, dass es Versionen von Resident Evil gab, die nie durchgesetzt wurden?
Spiel oder Film?
Film.
Nein.
Unter anderem damals, als das erste Spiel rauskam, ich glaube, das war so 1997 und das war so ein Mega-Erfolg, dass Capcom und alle anderen ganzen Filmstudios haben auch direkt gesagt, komm, da machen wir jetzt aber direkt mal einen Film zu. Und die waren eigentlich gar nicht unclever, die sind damals zu George A. Romero gegangen, der ja die Dawn of the Dead und Night of the Living Dead, also der Zombie-Papst quasi.
Der Zapst.
Der Zapst, sehr schön. Dafür bist du hier. Und die haben denen gesagt, mach mal ein Drehbuch. So, George A. Romero hatte noch nie Resident Evil gespielt. Kann man ja ihm nicht verübeln. Das Spiel war erst gerade frisch raus. Also hat er sich von so einem Mitarbeiter, hat er sich das Spiel mal vorspielen lassen. So wahrscheinlich das erste Let's Play der Welt, wo er dann daneben saß. Und hat daraufhin ein Skript geschrieben, das sehr ähnlich war tatsächlich zu dem, was wir letztes Jahr bekommen haben. Das finde ich ganz interessant. Also der hat sich sehr versucht daran zu halten, an so diese ganze Spencer-Villa-Nummer mit dem ersten Stars-Team, Jill Valentine, Chris Redfield waren mit dabei, auch diese Mutantenpflanze aus dem ersten Spiel war mit dabei. Und Capcom hat gesagt, das wollen wir nicht. Das Skript fanden sie nicht gut, was ich gar nicht verstehe. Die haben dann hinterher, gleichzeitig hatte Paul W.S. Anderson sein Skript mit Mila Jovovich eingereicht. Und da haben sie dann gesagt, das wollen wir haben. So, das ist ganz unverständlich. Und ein bisschen habe ich so das Gefühl, Welcome to Raccoon City, es gibt dieses Skript von George A. Romero, könnt ihr euch online durchlesen. Einfach mal suchen, George A. Romero Resident Evil Skript und das ist komplett geschrieben gewesen. Also das gibt es tatsächlich. Das ist nur nie verfilmt worden und da sieht man die Ähnlichkeiten zu Welcome to Raccoon City. Und bei Welcome to Raccoon City habe ich einen zweiten Bonus-Trivia-Fakt.
Heute geht's aber ab hier.
Auch da gab es vorher eine Version, die nicht gemacht wurde.
Reden wir jetzt von dem Film, der letztes Jahr rauskam?
Genau.
Ja.
Da war es ja so, wir hatten auch darüber gesprochen, Konstantin hält ja seit Jahren die Rechte.
Ja.
Und es gibt diesen Deal, ich glaube, alle 4 Jahre müssen sie was...
Also Konstantin Filmverleih, das ist ein Filmstudio, es gibt jetzt keinen Typen, der Konstantin heißt. Nur müssen wir einzuordnen, ja. Doch, gibt es auch, aber...
Konstantin
nur.
Müller aus Buxtehude.
Ich weiß, manchmal muss man es einordnen. Ja. Ich glaube, manchmal ist es so ein Sprech, wo die anderen heißen jetzt Konstantin.
Genau, die Konstantin, die hält die Rechte, aber die halten sie nur, sonst wandern die zurück zu Capcom. wenn sie alle 4 Jahre was produzieren. Deswegen gibt es alle 4 Jahre.
Weswegen Konstantin Film auch einen fantastischen 4 Film gemacht hat, einen schlechten, um die Rechte nicht an Marvel zurückgeben zu müssen.
Und sie hatten ursprünglich nachdem, ich glaube 2017 endete ja die Milla-Jovovich-Reihe mit The Final Chapter und dann sind sie direkt an James Wan herangetreten. Ja, den kennt man mittlerweile von, ich wollte gerade Aerosmith sagen, nee, wie heißt das andere Ding unter Wasser? Aquaman. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Aerosmith. Ja, ich weiß nicht, wie ich auf Aerosmith gekommen bin. Und letztes Jahr hat er diesen Malignant gemacht.
Ja.
Und,
den du ja gar nicht mal schlecht fandest.
Den, der war.
Also du bist reingegangen, rausgegangen und wieder reingegangen. Ja. Nochmal, und dann, wenn ich mich richtig erinnere, zu gucken, weil Leute meinten, guck mal doch bis zu Ende.
Ja. Geschrieben wurde das von Greg Russo, der noch nie ein Drehbuch geschrieben hatte, außer jetzt neuerdings zu Mortal Kombat. Außerdem arbeitet er wohl gerade an einem System Shock. Eine System Shock-Serie. Ich weiß, du wirst nicht wissen, was es ist. Uralte Spieleserie, so ein Science-Fiction-Spiel gewesen.
Da ist bestimmt so ein Biohazard-Zeichen oder so drauf auf dem Cover.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und das ist ein Drehbuch, das sollte eigentlich anschließen an die aktuelle Spielereihe. In der aktuellen Spielereihe ist es ja nicht mehr so, dass die so mit Umbrella Corporation groß rumeiern. Das findet nur noch so im Hintergrund statt. Es geht um Ethan und Mia Winters, so ein Pärchen. Und im ersten Spiel in Resident Evil 7, jetzt sage ich schon erstes Spiel, aber das war das Reboot quasi dieser Reihe, da fährt er zu so einem alten Herrenhaus und trifft da so eine wahnsinnige Metzgerfamilie, die seine Freundin entführt haben. Und das sollte eigentlich letztes Jahr die Fortsetzung dazu werden.
Klingt aber auch ganz eigentlich interessant.
Genau, sollte auch nur Resident Evil heißen. Und auch da war es so, dass dann irgendwie der Konstantin-Chef hat gesagt so, nee, das Drehbuch ist auch scheiße und dann sind die an diesen, ich glaube, Jason Roberts oder Jonathan Roberts oder so, der letztes Jahr dann Welcome to Raccoon City daraus gemacht hat. James Wan ist aus dem Projekt auch ausgestiegen. Also es gibt 2 Resident Evil Filme, die nie gemacht wurden, die aber wirklich kurz davor waren. Und
du schiebst Martin Moskowitz den Schwarzen Peter zu.
Dem Chef von Konstantin.
Kann man das überhaupt noch sagen? Schwarzer Peter? Ich glaube, ich habe das letztens mal gehört, wo das herkommt. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall Martin Moskowitz.
Ist das nicht eine Märchennummer gewesen?
Ja, genau. Das ist auch wie mit, ich hatte das letztens so ganz, gab es ja wieder ganz viele Debatten, auch wo das Ruhigbrauner kommt eigentlich, glaube ich, aus den Nibelungen und hat mit Pferden zu tun, um sie zu besänftigen, damit sie nicht bei Friedensverhandlungen Krieg anzetteln. Also ich hatte letztens mal wieder voll viel gelesen, jetzt weiß ich aber nicht mehr. Ist ja auch egal, ich schweife ab. Martin Moskowitz, der Chef der Konstantin-Filme.
Ja, der ist schuld. Also bedankt euch bei Martin Moskowitz.
Dem hatte ich einen sehr netten Call letztes Jahr.
Wenn du ihn das nächste Mal anrufst, sag ihm bitte, auch immer Resident Evil Welcome to Raccoon City, aber auch die neue Netflix-Serie durchgewunken hat, möge bitte in die Ecke gehen und sich schämen.
Okay.
Und wenn es Martin selber ist, viel Spaß in der Ecke. So, damit herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel.
Du hast gestern Dietmar wieder getroffen auf der Premiere, ne?
Das ist richtig. Dietmar ist rumgelaufen. Das war gestern ja alles volles Programm. Wir wechseln gleich zum Thema Premiere, aber vorher, David, vorher.
Ja, wir hatten eine Frage. Ich will jetzt nicht vorgreifen, die nächste Folge, aber ich habe natürlich Fragen für die Fragenfolge rausgesucht. Und eine davon war, wo gibt es eigentlich Lebensmittel in Großpackungen? Und was war der Zusatz? Was sagst du immer?
Haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Nämlich bei der Achtung, wir schalten in die Werbung, Coro Drogerie. Unser treuer Partner, muss man sagen. Fast von Anfang an bis jetzt die Coro Drogerie. Wir bestellen da gerne, wir sind glücklich mit den Produkten. Im August werden wir aber pausieren mit der Werbung. Da muss ich mich erstmal seelisch drauf vorbereiten. Deswegen genieße ich diese letzte Platzierung jetzt im Juli. Denn die Coro Drogerie ist eine Online-Drogerie, wo ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen erwerben könnt. Zum Beispiel Reis in 5-Kilo-Säcken oder auch Dinkel-Vollkornnudeln, auch vorgekeimte Nudeln beispielsweise.
Ich weiß nicht, also was das heißt.
Vorgekeimt, die sind dann noch besser bekömmlich. Das heißt, das ist nicht bloß Vollkornpasta, wenn die auch noch vorgekeimt sind, die Saat bzw. das Getreide. Und daraus verarbeitest du dann die Pasta. Hast du eine noch besser bekömmlichere Pasta, bei der, glaube ich, die Ballaststoffe noch besser aufgenommen werden können vom Darm. Und die Ballaststoffe sind wiederum wichtig für deine Darmflora. Also viele, viele Zivilisationskrankheiten haben ja damit zu tun, mal kleiner Abstecher, dass wir viel zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen. Laut der Weltgesundheitsorganisation sollte man 30 Gramm pro Tag mindestens zu sich nehmen. Der Durchschnittsdeutsche liegt, glaube ich, bei 12 oder 14 Gramm. Also viel zu wenig, weil wir uns zu eiweißreich ernähren und zu wenig Vollkorn. Viele essen hellen Reis, helle Pasta, helles Brot. Nun gut, also bei der Coro Drogerie findet ihr richtig viele tolle, haltbare Lebensmittel für eine sehr gesunde Ernährung. Auch ein paar gute Snacks. David hat sich ja auch hier und da in die ein oder andere Nuss oder Trockenfrucht verliebt. Es gibt also genug Verschiedenes da zu bestellen. Wenn ihr das gerne auch machen möchtet bei der Coro Drogerie, könnt ihr mit dem Code SCHWAFEL5, SCHWAFEL als Wort, 5 als Zahl, nochmal 5% zum eh schon tollen Preis sparen. Dankeschön. schön. Und damit schalten wir raus aus der Werbung.
Alle Folgen im August, wenn Goro nicht dabei ist, werden einfach kürzer gehen, weil wir nicht wissen, wie wir die Zeit gefüllt bekommen.
Uns finden 3 Minuten oder so.
Ja.
Ja, ich habe Dietmar auf der Premiere gesehen. Wir waren gestern bei Bullet Train.
Genau, gestern war Bullet Train hier in Berlin, also am Dienstag.
Eine Red Carpet Premiere. Sie darf nicht als Premiere alleine bezeichnet werden, weil die große Weltpremiere, obwohl er schon auf Festivals lief, sie waren vorher auch in Paris, findet erst in den USA natürlich statt.
Ich habe mich sowieso gewundert, das muss man mal in dem Fall dazu sagen. Normalerweise ist es immer so, dass der Presse der Film vorher gezeigt wird und Premieren eigentlich immer danach sind. Gestern war das eines der wenigen Male, wo es umgekehrt war. Bullet Train war vorher noch nicht zu sehen, wenn man nicht
so... Also es gibt dann am gleichen Morgen noch ein Interviewer-Screening,
genau,
um euch ein bisschen mit niemandem zu
Und da wäre man dann nur eingeladen worden, wenn man zum Beispiel zur, ich glaube, die Pressekonferenz war mittags auch. Wo
genau, und dann kann man normalerweise sich überlegen, ob man Interviews haben will. Also man kann wirklich sagen, ich würde gerne ein Interview mit Brad Pitt machen und dann kriegst du 10 Minuten in einem Raum, also mit ihm in einem Raum und 20 Leuten ringsum, die aufpassen, dass du keinen Schwachsinn fragst. Und kannst halt Interviews mit den Talents machen, in bestimmten Kombinationen oder wie auch immer. Natürlich muss eine gewisse Relevanz mitbringen, sonst können sie auch sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht. Also kann das ist immer ein Riesending, aber auf YouTube interessiert sich keiner für Interviews. Deswegen habe ich schon vor 3-4 Jahren aufgehört, Interviews zu machen. Also bei manchen Deutschen funktioniert es interessanterweise, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob ich mit Bulli ein Interview gemacht habe, das fanden Leute richtig toll. Mhm. Aber so internationale Talents, ey, da kannst du mit Steven Spielberg reden, interessiert die Leute nicht.
Die Leute haben wirklich einfach gelernt, dass egal wohin du guckst, du kriegst immer Standardantworten. Deswegen funktionieren interviewmäßig meiner Ansicht nach nur die großen, also du hast drüben Jimmy Kimmel und hast du nicht gesehen, die dann auch mal was Exklusives aus denen rausholen.
Was anderes machen können auch.
Ich finde Graham Norton bei der BBC, der hat immer so einen, der ist besonders witzig. Und es gibt so bei BBC One einen Redakteur, der macht sehr gerne Interviews für YouTube. Der hat wirklich gute Fragen, da hört man gerne zu. Ansonsten brauchst du dir nichts angucken. Und vielleicht noch bei Joe Rogan im Podcast oder so.
Man hat ganz selten nochmal so Konstellationen, wie gerade sind Kevin Hart und Dwayne Johnson wieder zusammen auf Tour für DC Super Pets, Pets of Super League, Super Pets League.
Die sind immer super, so lustig zusammen.
Ja, auch gerade, weil ich habe heute Morgen ein Interview gesehen, das ist einfach so, wie Kevin Hart ihn halt hart roastet, aber das zeige ich dir, glaube ich, später. Da gibt es auch immer ganz gute Sachen. Und ich glaube jetzt, okay, es gibt noch ein paar Ausnahmen. Ich denke, wenn du in der Zielgruppe eben am Interview bist, also wenn du jetzt ein Interview mit Zendaya, mit Timothy Chalamet oder mit Tom Holland hättest, ne? Da würden natürlich die Leute steil gehen. Oder wenn du mit Billie Eilish meinetwegen über den Bond-Song reden würdest. Ne?
Ich weiß es gar nicht, weil diese Fragen, die denen gestellt werden, die haben sie alle schon 1000 Mal beantwortet.
Es ist
meistens
sitzt
die PR-Frau oder ein PR-Mann hinten im Hintergrund und grätscht dazwischen. Also ich habe gestern Abend mit Saraza ein bisschen Zeit verbracht, den ich lange nicht gesehen habe, und der gehörte zu den Influencern, die bei Brad Pitt gestern so, ich glaube, der konnte so einen kurzen Vlog mit dem drehen. Und der meinte, dass die Restriktionen so krass waren, dass die sich zum Teil nicht mal Hallo sagen durften. Die durften sich nicht die Hände schütteln. Und da kannst du ja, also Content ist damit 160, ja kaum zu...
Aber wir hatten 160.000 Neuinfektionen, jetzt was Corona angeht.
Die sind, die sind sehr vorsichtig.
Also Brad Pitt ist auch über einen roten Teppich mit Maske gegangen und alle Fans, die Autogramme haben wollten, sagen wir auf dem roten Teppich, mussten auch eine Maske vor ihm haben.
Ah, okay, alles klar.
Also gestern war bei der Premiere, also deswegen wollte ich gerne noch darüber reden, wir hatten nämlich einen Tag vorher Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas und die Russo-Brüder da zu The Gray Man, über den wir heute auch reden und der auf Netflix diesen Freitag startet. Und da war... Ey, wie Ballermann-Stimmung, keine Maske irgendwo, alles vollgefärcht mit irgendwelchen Influencern. Das waren irgendwie auch so vom Stil her zwei völlig unterschiedliche Erlebnisse, auch von der Qualität der Filme leider.
Da kommen wir gleich dazu. Ja. Genau, wir wollen vielleicht nochmal dazu sagen, über Bullet Train werden wir heute nur immer im Anschnitt reden. Wir haben uns vorgenommen, den werden wir für die Woche aufheben, wo er tatsächlich startet, nämlich in der Woche vom 4. August. Weil jetzt liegen ja 2 Wochen noch dazwischen und es wäre vielleicht ein bisschen früh. Deswegen reden wir heute nur über The Gray Man. Ich habe noch die Resident Evil Serie gesehen und den Bob's Burgers Film.
Du hast nie die Serie vorher geguckt, oder?
Doch, doch. Auf deinen Anraten habe ich tatsächlich in 2 Folgen mal reingeschaut. Also die allererste und dann die danach folgende.
Ist das dein Humor oder nicht so?
Nicht so. Also ehrlich gesagt nicht so. Da können wir vielleicht gleich beim Film nochmal drüber sprechen. Das ist kein schlechter Humor. Also keiner, wo ich Augen rolle, aber auch keiner, wo ich lache. Das ist immer so an dieser Schwelle zu, könnte witzig sein, wenn das Timing und die Stimmen auch ein bisschen, gerade im Englischen, auch im Deutschen, ich finde die Stimmen einfach furchtbar von Bob's Burgers. Aber da können wir vielleicht gleich drüber sprechen. Ein bisschen noch über die Premiere fände ich auch ganz gut. Eine Sache fand ich noch, weil du gerade über Corona gesprochen hast. Man muss natürlich sagen, Brad Pitt, das ist ja ein wahnsinniges Versicherungsrisiko. Ne? Weil wenn der bei einem Film ausfällt, weil er mal einfach, sagen wir mal sogar, er kriegt Long-Covid oder sowas, Das wäre natürlich sehr gefährlich. Deswegen sichern sich da auch die Produktionsfirmen ab. Ich habe gestern mit De Niro gesprochen, der hat 6 Millionen Follower auf TikTok und war auch unter den Leuten, die ihn treffen durften. Und der hatte mir erzählt, dass er erst einen PCR-Test gemacht hat und dann, bevor er ihn getroffen hat, musste er nochmal einen Schnelltest machen. Beide Ergebnisse hat er wohl gleichzeitig bekommen, als er reingelaufen ist bei Brad Pitt. Also die Vorsichtsmaßnahmen, wenn du die Stars treffen willst, sind irre. Also die sind da sehr, sehr vorsichtig. Auch wenn da im Kino, als wir gestern da bei der Premiere waren, es war übelst voll. So voll habe ich den Laden ehrlich gesagt schon lange nicht mehr erlebt im Zoopalast. Niemand musste eine Maske tragen. Also das normale Volk, muss man sagen, die dürfen weiter sich normal bewegen, aber bei den Stars...
Da ja, wobei das schon sehr viele Promis auch waren. Ich habe gestern im Saal, ich saß zur Abwechslung mal vorne in der 5. Reihe und auch egal, wo ich hinguckte, waren wirklich bekannte deutsche Gesichter aus Film und TV. Also der ganze Saal war wirklich... Sie hatten noch Überlaufsäle, so nennt man das, wenn es dann weitere Kinosäle gibt. Es war schon sehr... ein sehr gepicktes Publikum, wo ich dachte, das letzte Mal, dass es so in Anführungszeichen handpicked war, war bei James Bond, wo auch die Anfragen von alleine so viel sind, dass du so viele Kinos voll machen könntest. Und wenn Brad Pitt kommt, ist das nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Mhm. Und das darf man nicht vergessen, heute, wo wir sitzen, haben wir fast 40 Grad. Gestern hatten wir trotzdem immerhin 35 Grad im Schatten.
Ey, Caroline wollte gerne auf den roten Teppich. Man muss ja bei mir dazu sagen, ich gehe normalerweise gar nicht auf Premieren. Ich mag das nicht. Kali mag aber gerne den roten Teppich bewandern und ich hatte jetzt Bullet Train zum Beispiel ja noch nicht gesehen, deswegen war es gestern die erste Möglichkeit und sie meinte, ja, und dann gehen wir auf den roten Teppich und ich hatte so vor, meine kurze Schlabberhose und Schlappen anzuziehen und so, ja, das geht nicht, das kannst du nicht machen.
Aber der war eh geblockt, der Teppich.
Man ist dann tatsächlich raufgekommen.
Ach, dann am Ende, ich weiß nicht, wann ihr raufgekommen seid.
Ich glaube, die waren runter und dann konnte man drüber laufen und dann sind wir da noch schnell einmal rauf. Ich fand das sehr, sehr, ich hasse das ja wie die Pest.
Wobei, du mochtest, als wir zusammen bei Contra, glaube ich, da haben wir ein paar Fotos zusammen gemacht mal, da
ja,
ging das.
Ja, das ging, aber da das war dann auch so ein bisschen kleiner, da auf diesem großen, das mag ich einfach nicht. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Aber Carly ist da unerbittlich.
Das heißt, wenn ich mal wieder eine Premiere moderieren darf, dann hole ich dich fürs Interview ran.
Also Interview, ja, da kann ich wenigstens noch was sagen. Ich hatte dann auch hinterher so ein paar Fragen zum Bullet Train beantwortet. Aber ansonsten finde ich das Konzept Premiere einfach wirklich ätzend. Also du kommst da hin und das war bei The Gray Man, muss ich sagen, habe ich das so richtig gemerkt. Wir kamen hin und guckten uns um und Carly sagte so, eigentlich möchte ich das gar nicht wiederholen.
Dann mach's nicht.
es ist eine gute Beschreibung für das Publikum vor Ort gewesen.
Bei Greyman.
Ja.
Ja.
Da fand ich wirklich...
Ich hatte richtige Ballermann-Vibes. Das kam mir richtig merkwürdig vor.
Ja gut, dann sage ich es doch. Sie meinte, das ist hier wie Betriebsausflug im Artemis. Also es war wirklich, bei einigen hatte es das Gefühl, die Zuhälter sind da und haben ihre Mädels mit am Start. Einige Kerle sahen aus, einige Damen sahen aus und es ist krass so. Wahrscheinlich sind davon einige Leute so TikTok-Millionäre oder Leute, die bei Berlin Tag und Nacht so richtig große Stars sind, aber ich kannte halt keinen. Und das hatte so eine ganz... Die Greyman war richtig schäbig, muss ich sagen.
Ja, Netflix hat aber also ganz komisch, weil während Filmstudios natürlich wissen, wie sie ihre Premiere machen, und ich kenne das natürlich auch von hinter den Kulissen, dass ja alles minutiös getaktet, also bei Premieren, wo besonders groß, und das hatte ich gestern bei Brad Pitt gar nicht mal das Gefühl, weil da wirkte nicht alles so extrem getaktet hintereinander, aber manchmal ist alles auf die Minute und du hast auf dem In-Ear dann richtig, wer fährt gerade von wo vor, ist noch im Hotel, auf dem Fahrstuhl, da wird wirklich jedes bisschen, jede Position durchgesprochen und durchgeprobt vorneweg, und bei Netflix hattest du das Gefühl, die haben einfach nur einen Haufen Geld in den Club geworfen gefühlt, weil der Aufbau war dreimal größer, als es sonst ist normalerweise. Ja. Alle Drinks drin, alles war umsonst.
Ist ja auch der teuerste Film, den sie bisher durchgeführt
haben. Sie haben einen Haufen Geld in die Hand genommen, aber immer noch nicht gelernt, dass Geld alleine weder einen guten Film noch eine gute Veranstaltung macht. Du musst natürlich das Know-how und die Leute haben.
Du
und
du merkst, dass
auf dem Teppich
gesehen.
So 4-5 Agenturen parallel was zu tun hatten.
Ja, ja.
Und dadurch gibt es keine merkst du, dass die Kompetenzen nicht klar vergeben waren. Das war ganz merkwürdig.
Es waren irgendwie 2 oder 3 Agenturen da, ja. Und ich fand es ganz besonders interessant, wie die Moderation der beiden Premieren sich unterschieden hat. Gestern war Steven Gätjen da mit, ich glaube, Dominik Porschen war da vor Ort.
Die haben den roten Teppich gemacht und
genau.
Steven Gätjen dann die
Bühne. Und Steven Gätjen ist Profi, der kann das gut. Und ich finde, Steven hat immer so eine Ruhe weg. Ne? Und am Tag davor, ich kannte die Dame nicht, Carly meinte, die war bei MTV, Hatnet. Und bei der in der Moderation, das fühlte sich so ein bisschen an, als wäre die gerade so auch wie Ballermann, wäre gerade von so einer Party, wo sie die Anheizerin gewesen ist. Das war du merktest, die Stimmung im Publikum kam nicht auf und sie stand immer, ey, komm Leute, ey, komm, jetzt sind wir mal krass hier. Und dann und hat sie aber auch ein paar Fauxpas gehabt bei den Fragen.
Ja, naja, es führte so weit, dass Ryan Gosling meinte,
dass es unangenehm ist.
My pain tolerance is quite low at this point of awkward moment.
Ja, ja.
Und wenn das Talent awkward moment selbst formuliert auf der Bühne, also das ist wirklich brandgefährlich und normalerweise so eine Bühnenpräsentation geht so 5 bis 10 Minuten und die zog sich 25 Minuten. Ne?
Ich finde diese Premieren...
Das war auf jeden Fall sehr ungewöhnlich und wirkte irgendwie auch nicht abgesprochen, weil sie auf der Bühne auch meinte, soll ich euch alles übersetzen? Und dann, ich meine, sowas klärt man ja, ja eigentlich total im Hintergrund.
Ich finde, die schlimmsten Premieren sind die Deutschen, weil dann ja immer noch das Ganze, im Grunde jeder, der am Film mitgearbeitet hat, wird dann mit Namen nach vorne gerufen. Das ist dann wirklich eine nicht enden wollende Qual. Die großen Hollywood-Sachen, die sind manchmal besser, aber du wartest und wartest und wartest. Und für jemanden wie mich, der da hingeht und denkt, lass mich jetzt den Film gucken. Und dann sagt wieder jemand, dieser Film wird jetzt auf Deutsch gezeigt. Und ich denke schon, oh, warum? Wir sind doch hier, also warum denn? Ne? Und also du hast echt verkackt. Und dann geht es um hier mal ein Schlückchen Wein. Dann hat da drüben jemand ein sehr knappes Kleid an. Und ich denke so, warum ist das hier so? Na, warum habt ihr keine Presseverführung gemacht? Dann müsste ich jetzt hier nicht sein.
Und die internationalen Talents sind aber ehrlicherweise auch so, wenn der Film zum Beispiel nicht gut ist, ne, wenn man schon so weiß, ah, der bringt's jetzt nicht, dann reden die auch öfter so über andere Themen, machen eine gute Show, ey, geil, Kino macht Spaß, schön, dass ihr hier sind, wir sind raus, so. Die wird es niemand hören, der irgendwie sagt, der Film sei nicht gut, aber die werden auch nicht sagen, es ist der beste Film aller Zeiten.
Ja.
Sie lügen nicht, sondern sie drehen das Thema dann oft auf, ey, schöner Abend, lass es genießen.
Ja.
Wenn der Film noch gut ist, umso besser, das merkst du meist an der Entspanntheit der Talents, aber bei deutschen Film, wo du wirklich da sitzt und denkst, das war jetzt ein Scheißfilm und alle reden vorne, großartige Arbeit, jahrelang haben wir jetzt und wirklich toll, einzigartige Darstellungsleistung, kommt auf die, du denkst so, also das ist nochmal so, aber es ist eine ganz eigene Bubble. Ich habe letztens wieder erst eine Filmjury für den First Steps Award zum Grillen gehabt, da habe ich auch wieder gesagt, der Deutsche Filmpreis, ich habe mir so im Fernsehen angeguckt dieses Jahr, ich verstehe so vieles zunehmend immer weniger, weil diese Bubble so sich abschließt. Naja, ihr merkt schon, es gibt wirklich neben den Tatsachen, dass wir über Filme jedes Mal reden, auch eigentlich schon in dem alltäglichen Ablauf von Veranstaltungen und so, genug, wo wir eigentlich nochmal drüber reden. Jetzt haben wir das mal auch mal 20 Minuten hier geführt getan. Aber
lass uns doch mal zu Greyman kommen, oder?
Ja, lass uns mal zu Greyman kommen. Also Greyman startet diesen Freitag auf Netflix. Seit dem 14. Juli läuft er auch schon ein paar Kinos, weil Netflix möchte natürlich bei manchen Filmpreisen, wenn sie hoffen, dass ihr Film da eine Chance hat, was zu gewinnen, die ihn einreichen. Und dafür müsste er in Kinos laufen. Also sie wollen die Regularien dafür erfüllen. So, The Greyman, Ryan Gosling, Chris Evans und Ana de Armas, auch noch ein Billy Bob Thornton und noch ein, zwei andere nicht Unbekannte, spielen in einer Verfilmung von der Mark Greene US-Bestseller-Reihe die Geschichte eines Mannes namens Sierra Six, der aus dem Gefängnis heraus von der CIA rekrutiert wird, um die Drecksarbeit zu erledigen. Und der kann die ganz schwierigen Morde, magalocker, flockig, schafft er. Es gibt keinen besseren als ihn in seinem Job. Bis er aber eines Tages auf einen anderen trifft, den er umbringen soll, aus seinem eigenen Rekrutierungsprogramm. Das wirft Fragen auf, bis hoch in die ganz hohen Machtriegen der Behörden. Und damit ist dann klar, er muss die Wahrheit herausfinden, während er von den größten Killern der Welt gejagt wird. Hast du so eine Geschichte schon mal gehört?
Nee, das ist wirklich, ich bin ganz gepackt gewesen. Und
200 Millionen hat Netflix da in diesen Film investiert, exklusive Marketing, was ihn zu einem der teuersten, wenn nicht den teuersten Film macht, wobei Red Notice auf einer ähnlichen Gehaltsliste war.
Also Netflix hat ihn, glaube ich, als den teuersten Film irgendwie ausgerufen, was ein bisschen über 200 Millionen Dollar. Auch hier wird es wahrscheinlich wieder hauptsächlich in die Gagen geflossen sein. Ich habe ehrlich gesagt immer wieder Situationen gehabt, wo ich dachte, wo ist das Geld hin? Weil die Effekte häufig gar nicht mal so geil waren.
Die waren regelrecht scheiße. Also wenn du so Explosionen, Feuer, Rauch, sieht auch richtig schlecht aus in diesem Film.
Ich finde die Szene mit, wir kommen später nochmal dazu, es gibt eine, die könnt ihr auch im Trailer sehen, da sind die in Prag und es hat mit einer entgleisenden Straßenbahn zu tun. Und wieder das Geröll des Hauses sich zusammenklappt. Ich hatte das Gefühl, das habe ich in den 90ern das letzte Mal so gesehen. Es sah richtig mies aus.
Also ihr könnt einen guten Eindruck von den Effekten kriegen, weil das haben sie auch schon bei der Promo bewiesen. Gebt einfach mal bei Google ein The Gray Man Poster und guckt euch mal an, wie da Chris Evans aussieht und man Chris Evans auch nicht erkennt, wie da drüber gefotoshoppt wurde. Ist richtig übel. Ich stand immer wieder vor diesem Plakat und dachte, ist das jetzt Chris Evans? Ist das irgendwer anderes? Also zur
Das sieht auch ein bisschen wie der Frontmann von YMCA aus. Wie hießen die? Village People.
Ja.
So ein bisschen auch. Also
ja, oder ein junger Freddie Mercury ein bisschen.
Ich habe vieles nicht verstanden an dem Film. Für mich war das erstmal. Schon in den Trailern sieht man ja, dass hier ist so eine Mischung aus Bourne-Identität, das ist Mission Impossible, das ist Heat, das ist, ich habe mich erinnert gefühlt an Assassins, das ist so ein, also so alt ist er nicht mehr, von 1995 war der, glaube ich, Antonio Banderas spielt einen Profikiller, der wird angesetzt auf Sylvester Stallone, auch ein Profikiller, und die kämpfen dann gegeneinander. Und das ist sehr, sehr ähnlich, wie ich finde. Nur, dass es hier so ist, Chris Evans bekommt, der ist auch irgendwie von der CIA, ist, aber er wird so als der Psychopath eingeführt. Wenn man den anruft, dann hat man die krassen Fälle, aber dieser Psychopath, so unmoralisch seine Mittel auch sind, der kriegt die Dinge geregelt. Und der fährt dann durch die Gegend und Chris Evans steht im Grunde die ganze Zeit, während Ryan Gosling die Arbeit macht und durch Häuserschluchten springt, steht er vor einem Bildschirm und sagt meistens so, Team 6, jetzt rein, jetzt Team 6. Das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn in Heat Al Pacino die ganze Zeit vorm Fernseher stehen würde und sagen würde, Robert De Niro läuft jetzt nach links, lauft ihm mal hinterher. Es ist ja kein echtes Katz-und-Maus-Spiel. Dadurch geht natürlich auch so diese Komponente, zwei Schwergewichte treffen aufeinander, geht ein bisschen verloren.
Wobei das ja schon fast eine Detailbetrachtung ist, weil dieser Film versagt ja von Anfang bis Ende.
Ja.
Also die beste Szene hat der Film eigentlich als Eröffnungsszene, finde ich.
Da Was treffen das
Billy Bob Thornton und Ryan Gosling sitzen im Gefängnis gegenüber. Da lehnte ich mich schon zu Gene darüber und sage, ich glaube, die beiden besten Schauspieler sehen wir jetzt hier zusammen und das war's für das. Man fühlte das irgendwie richtig. In diesem ganzen Film gibt es keine Exposition. Unsere Hauptfigur, von der ich, die heißt Curt Gentry eigentlich, der bekommt nach 90 Minuten von 122 Minuten gibt es mal irgendwas aus seiner Kindheit, was im Grunde dann auch keinen mehr interessiert. Und alle anderen Charaktere bekommen noch viel weniger. Wir wissen über Chris Evans nichts, außer dass er böse ist. Wir wissen über den alle so anschmachten, den Reggie John Page, der Carmichael spielt aus Bridgerton. Wissen wir nichts, außer dass er die ganze Zeit wie ein bockiges Kind rumspringt, wo man sich immer fragt, wie ist denn der bei der CIA überhaupt in eine verantwortungsvolle Position gelangt? Ja, wir haben immer wieder, dann wir haben Ana de Armas und wir haben Jessica Henwick, zwei Frauenrollen. Der ganze Film funktioniert ohne sie. Du brauchst nur irgendjemanden, der Gewehr halten kann oder eine Waffe halten
kann. Ich finde, wie hieß sie, Jessica Henwick?
Die ganz üble Figur, die redet die ganze Zeit über ihre moralischen Zweifel.
Die ist der moralische Kompass. Also die ist für die Zuschauer, die nicht mitdenken wollen, steht sie da und sagt, nein, du hast jetzt Person A getötet, jetzt wird als nächstes B passieren. Also sie im Grunde liefert sie Exposition, sagt dem Bösewicht die ganze Zeit, das war jetzt nicht moralisch gut. Für die Zuschauer, die denken, die hat getötet so. Und die sagt dann so, nee, das war jetzt aber keine gute Sache. Ansonsten wäre diese Person, dieser Charakter, völlig für die Handlung ist die völlig unerheblich. Sie ruft immer wie so eine Alarmanlage, Hilfe, Hilfe, das hätte man nichts tun sollen.
Und dieser ganze Film ist ja voll mit schlechter Action, also wirklich abstruser Action. Es gibt zum Beispiel, wenn ihr den Film guckt, Stichwort Fallschirm, die Kamera verwickelt sich in Dingen, wo du überhaupt nicht mehr erkennst, was passiert.
Ja, ja.
Sowieso will die Kamera auch der Handlung gar nicht folgen. Die fanden das bei Ambulance, Russo-Brüder ganz geil mit den Drohnen-Shots, sich von
Hey Michael, der Drohnenpilot von dir neulich, von Ambulance, ja, wo man nichts erkannt hat, weil sich die Kamera ständig in die Häuserschluchten runterstürzt, den wollen wir haben.
Ja, finden wir eine gute Idee. Wir wollen über Wasser und Brücken fliegen, weil Prag ist schön.
Ich finde auch gut, was du halt merkst, ist, so, sie haben große Vorbilder gesehen, gerade so Bourne, aber auch so ein bisschen Mission Impossible. Und du merkst aber, sie haben so diese ganzen Spionageklassiker sich angeschaut und sagen sich, was ist da drin? Die wechseln, wie bei James Bond zum Beispiel, die wechseln mehrfach den Schauort.
Das ist so nervig.
Also machen wir das jetzt einfach mehr. Das ist hier wirklich die Viel-Hilft-Viel-Methode. Und dann, ich habe das Gefühl, für jeden Dollar, die dieser Film gekostet hat, gab es eine Title-Card, in der erklärt wird, wo sind wir jetzt gerade. Also mehr Schrift
Prag,
als alles andere.
Berlin.
Ja.
Da muss man ganz kurz, eine Sache habe ich mal kurz zwischengerätschen. Bei der Bullet Train-Premiere war David Leitch, der langer Stuntman war und dann auch ab und zu zu Darstellern sich zum Regisseur hochgearbeitet hat und dann John Wick und Deadpool und Atomic Blonde gemacht hat und Hobbs & Shaw. Er stand auf der Bühne und meinte, wir haben uns bemüht, ein paar schöne Action-Choreografien zu machen und einen unterhaltsamen Film herzustellen. Wir haben nicht die größten Explosionen und wir haben nicht die größten zerstörerischen Ereignisse, aber wir haben uns versucht, Mühe zu geben. Und ich zeigte so auf ihn und meinte, das ist es. Weißt du, das ist es. Du brauchst nicht die, du brauchst das Talent, nicht genau. Das Geld. Ja, so.
Ja. Und das siehst du bei Bullet Train. Also wir haben es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen durchsickern lassen. Wir reden ja erst in 2 Wochen drüber, aber wir mochten den beide. Ne? Ja. Also, und es ist sehr interessant, wenn du diesen beiden Filme back-to-back guckst. Die ähneln sich irgendwie und irgendwie natürlich
und
nicht.
Und sind so ziemlich gleich lang.
Genau.
Und in dem gleichen Genre.
Und du siehst halt bei den Kämpfen, siehst du plötzlich wieder, was geht hier ab. Auch der ist recht schnell geschnitten. Aber
schneller, als es gewöhnlich ist für David Leitch.
Ist richtig. Also, aber ich hatte besonders das Gefühl, dass sie auf eine Sache geachtet haben, die ich ja immer wieder hervorrufe, nämlich Szenengeografie. Sprich, wo du den Point of View für den Zuschauer so verortest, damit er auch weiß, wenn die Kamera sich jetzt bewegt, wo bin ich jetzt überhaupt? Und hier ist es immer wieder so, in den Action-Szenen verlierst du dich völlig. Sie sind wieder viel zu nah dran. Es ist viel zu schnell geschnitten. Aber auch wenn sie zu Chris Evans schneiden, der ja immer noch in seinem Raum steht, wo er auf Bildschirme guckt, dreht sich die Kamera wie im Michael Bay-Style um ihn herum. Dieser Film ist nie ruhig. Es gibt nie eine Sekunde, wo mal durchgeatmet wird.
Es gibt ein Mädchen, was mal auftaucht. Da fährt er mal ganz kurz runter.
Spätestens da kommen für mich aber die ganz, ganz dummen Ideen dazu. Also ich fand dieser Film, ich werde es gleich bei der Resident Evil-Serie nochmal sagen, dumme Entscheidungen der Charaktere, aber dieser Film ist ja so unlogisch. Wir hatten ja damals über Sherry geredet, das war ja der letzte Film der Russo-Brüder.
Die müssen sowieso mal beweisen, dass die was können als Regisseure, finde ich, außerhalb des Marvel Cinematic Universe.
Und ich glaube, so ein Budget kriegen die nicht nochmal.
Wo auch Kevin Feige vielleicht die wichtigen Fehlentscheidungen verhindert. Das weiß man ja nicht. Ja?
Ey, das kann gut sein. Also gerade bei, ich hatte mich halt auch gewundert, wenn ich mir zum Beispiel angucke, Civil War oder vorher die Captain America Filme. Da haben die Action auch schon verwackelt, aber zumindest hatte ich irgendwie das Gefühl, wo bin ich jetzt gerade? Hier ist dann aber immer wieder diese Flugzeugsequenz, die hat man jetzt irgendwie gerade in dem Jahr, wo Uncharted gerade eine fette Flugzeugsequenz hatte, hat man es halt dann einmal zu oft gesehen.
Oder wir gerade einen Flugzeug-Action-Film im Kino haben, der brillant gut ist, ne?
Genau, und aber wo Action dann aber auch noch als solches, ne, du merkst halt, die Action-Szene ist durchkonzipiert worden und hier gibt es Szenen, ich zähle mal so meine Lieblingsszenen auf. Es war, wo das erste Mal eingespielt wird, dass Ryan Gosling mal ein Kind beschützt hat. Er sagt dem Kind gute Nacht, das Kind geht ins Bett, plötzlich kommt ein Auftragskiller durch die Tür, den schaltet er aus, boxt ihn zu Boden, tötet ihn. Das Mädchen kommt durch die Tür und sagt, was ist passiert? Er stupst noch gegen den Fuß, gegen die Hand, die am Boden liegt, mit seinem Fuß und sagt, es ist alles okay, weil er cool ist. Und
ein gewöhnlicher Donnerstag.
Und weil er sich nur in One-Linern unterhält in diesem Film. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Ryan Gosling gar nichts tut in diesem Film, außer One-Liner los.
Ich wollte trotzdem noch sagen, er sagt ein gewöhnlicher Donnerstag. Und
genau.
Warum heißt er Donnerstag Donnerstag?
Wegen Thor.
So.
Und da dachte ich so, ey krass, das ist halt so ein krasser Beschützer, der viel drauf hat, aber der sagt dem Kind lieber, nee, es ist alles okay, statt das Haus zu durchsuchen. Da könnten ja noch andere Profikiller draußen sein. Und das Writing ist so lazy, das ist so eine faule Scheiße. Es gibt diesen einen Moment, wo er verfolgt wird und bei einer befreundeten CIA-Agentin Unterschlupf nimmt und dann folgt ihm das Team von Chris Evans, was sowieso, ich setze 10 Millionen Dollar Kopfgeld aus. Ich dachte, woher hat er diese finanziellen Mittel? Der hat endlose finanzielle Mittel. Sein riesiges Team nimmt also vor diesem Haus Stellung und die große taktische, strategische Entscheidung ist jetzt, wir schießen von unten mit unseren Maschinengewehren.
Hast du sogar 50 Millionen? Sagt er nicht eine 5 mit 7
Nullen? Nee, 10 Millionen am Anfang. Und dann schießen sie von unten auf die Häuserfront, auf die Fenster. Und ich dachte so, das ist euer Plan? So natürlich, Ryan Reynolds und Co. nehmen oben hin.
Gosling.
Nehmen Platz, versuchen sich irgendwie zu retten und rennen dann weg. Und erst dann stürmen sie das Haus, obwohl sie eine Übermacht mit Maschinengewehren haben. Das Geschehen wird auf den Prager Platz verlagert. Und da ist plötzlich die Polizei wird mit involviert, die ist da in Massen gewesen. Um die Ecke hat offenbar ein Panzerwagen der Polizei gewartet, der dann plötzlich wo dann Raketenwerfer und so eine Riesengeschosse dann eingesetzt werden. Dann sind sie in dieser Straßenbahn. Diese Straßenbahn fährt endlos weit, ne? Alles explodiert. Die Straßenbahn wird völlig zerschossen. Aber der Straßenbahnfahrer vorne sagt so, wow, meine Bahn explodiert, aber ich muss noch die 17.31 Uhr erwischen und fährt halt weiter. Aber diese Bahn ist halt nie angehalten und am Ende knattert sie halt voll in so ein Gebäude rein. Und ich dachte so, irre. Da hat ja gar keiner aufgepasst bei der Konzipierung der Action-Szenen. Alles ist ja hier überhol. Du findest einen Logikfehler nach dem anderen und keinem ist es aufgefallen. Das ist ja irre.
Dieser ganze Film basiert auch, ich bin ja in meiner Kritik gegen diesmal 16 Minuten. Ich habe dem 4,5 zu 3,5 Punkte gegeben. Wir hatten gestern auf der Premiere zu Bullet Train schon Leute darauf angesprochen. Übrigens an der Stelle danke. Es gibt richtig viele Zuschauer, wenn wir so auf Premieren sind, die uns ansprechen auf dem Podcast und dann nochmal ganz lieb sich bedanken und so. Es macht wirklich da große Freude. Danke dafür.
Aber wie viele Leute auch aus der Branche oder der Szene immer wieder, ne?
Also es ist wirklich...
Also auch Sarazar meinte gestern, guckt immer noch so filmkritisch.
Ja, zum Beispiel auch Laura, also die Freundin, Frau von Steven, von den Space Frogs, die hatte ungefähr vor, ich würde sagen, 2 Monaten angefangen, unseren Podcast zu hören. Die hört so viel und weiß jetzt immer alles. Und richtig wirklich, lässt das zu Hause laut laufen, ist dann voll into it und findet das voll spannend und so. Also freut mich natürlich total, wenn dann auch Freunde sich freuen wenn und auch traurig sind, wenn wir eine Woche aussetzen. Okay, jetzt habe ich aber völlig den Faden verloren. Achso, was du bei The Gray Man einfach merkst, ist, das ist wieder so ein Beispiel, das ist Content. Das ist kein Film und es ist ausschließlich da für die Russos und auch, ich wette, Ryan Gosling, der Paycheck war einfach zu groß.
Ja, ja, und das finde ich bei dem eigentlich erbärmlich. Der hat es nicht nötig.
Es ist nur Franchise-Building. Ja, man muss dann ganz ehrlich sagen, Ryan Gosling, La La Land, Aufbruch zum Mond, Blade Runner 2049, Nice Guys, Big Short, Place Beyond the Pines, Crazy Stupid Love, Drive, der macht ja eigentlich keine schlechten Filme, der macht ja fast auch...
Der sagte ja vorne auf der Bühne, hat er gemeint...
Er wollte mal einen Actionfilm machen.
Und es wirkt so wie, ey, ich will mal einen Actionfilm machen, wer sind gerade die größten Actionregisseure? Ah, die beiden, die den zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht haben, mit denen mache ich das jetzt. Und du hast aber das Gefühl, das war meins zumindest... Als Comedy-Typ ist der ein Genie. Ich liebe sein komödiantisches Timing.
Der ist ja überhaupt noch der Grund, warum man ab und zu mal denkt bei diesem Film, da ist eine Figur. Figur.
Wobei ich auch echt sagen muss, er steht halt immer da und sagt halt, er unterhält sich ja nur in One-Linern. Er funktioniert als Figur halt gar nicht. Genauso wie Chris Evans. Ne? Der macht 2-3 Mal so diabolische Dinge, aber der erreicht nie diesen Status. Ne? Der spielt so eine überdrehte Version von... wie hieß Alan Rickman nochmal in Stirb langsam? Aber egal, da wo Alan Rickman...
Der deutsche Name, der hieß...
Hans Gruber.
Hans Gruber, ja.
Genau, also wie so Hans Gruber auf Speed, aber ohne je dessen Präsenz, dessen Atmosphäre auch zu...
Es gibt ja eine Kampfsequenz zwischen 2 Figuren. Da muss ich sagen, da wurde es einmal, ich würde es nicht vielleicht benennen, weil der Film startet...
Dieser indische Darsteller?
Nee, da will ich auch gleich noch was sagen.
Weil das auch so weird war, ne?
Nee, es gibt schon so einen Punkt, wo 2 an einem Brunnen...
Ach so.
Da dachte ich dann... Da wird's mal ganz kurz, kriegt die Action eine andere Qualität, wird dann aber unterbrochen. Es gibt ja so 2 Minuten, das ist besser. Was mir krass aufgefallen ist, ganz am Anfang des Films, Sierra Six soll ja jemanden umbringen.
Ja.
Und der er umbringen soll, der läuft auch so lässig cool durch den Club. Und der hat eine Wirkung und du musst noch mal gucken, der Gang, alles wie Matthew McConaughey. Und dieser Typ, den wir ungefähr 2 Minuten in dem Film erleben, hat eine stärkere Präsenz und Aura, als die Chris Evans jemals erreicht im ganzen Film.
Ich finde, Chris Evans ist für mich bisher positiv ist er aufgefallen in Snowpiercer, Punkt.
Begabt? Hast du den gesehen mit dem Kind?
Das habe ich gehört, dass der
den mochte daran ich ganz auch. Und die Apple-Serie, die fand ich eigentlich auch okay, aber fanden viele nicht so gut.
Die habe ich auch nicht gesehen. Ja. Ich kenne ihn halt nur aus diesen großen Franchise-Filmen und da ist er mir meistens nichts. Also Knives Out war. Nein, er spielt im Grunde auch die Rolle, die er in Knives Out hatte, so ein bisschen. Ne? Also
das, nur auf böser noch.
Und Anna de Armas läuft halt wieder durchs Bild, ist ein bisschen süß, hat sonst nichts zu sagen. Und über die andere weitere Frauenrollen haben wir schon geredet. Billy Bob Thornton bekommt gar nichts zu tun, wie ich finde.
Na, zumindest am Anfang ist, der hat ja noch ein bisschen so als alter Weiser, der die macht. Aber der wird dann so weit an Rand gedrängt, zum Opfer gemacht, dass es... Und vor allem, über den versuchen sie, den in einen ganz emotionalen Moment reinzudrücken, der null funktioniert.
Es gab so einen Moment, wo ich merkte, krass, wie auch sich Dinge entwickelt haben. Ne? Also gestern habe ich mich mit diesem De Niro und anderen und darüber unterhalten, wie... Computereffekte, wie zum Beispiel das mit der Straßenbahn. Der eine Moment, wo die Leute bei uns im Publikum geklatscht hatten in der Premiere, das war zwar so eine abgesperrte Zelle, also nicht das ganze Publikum. Es gab so ein paar, die dann anfingen zu klatschen, wo ich dachte, ey krass, was heute durchgewunken wird, als das ist akzeptabel, weil die Effekte waren mies, die Actionsequenz war mies. Wie kann man das beklatschen? Aber wenn du zwischen Kochen und Nägelputzen zu Hause nebenbei mal das Haupt erhebst, um dann The Gray Man auf dich wirken zu lassen, für solche Momente ist das offenbar der richtige Film.
Ich würde auch gerne mal was dazu sagen. Ich meine, wir lassen ja immer auch so ein bisschen das Klischee oder ich auf meinem YouTube-Kanal durchblicken, dass wenn man Streaming-Plattformen anmacht, man sich mit weniger zufrieden gibt und oft das Second-Screen-Erlebnisse sind. Ich habe noch nie bei einer Premiere erlebt, bis auf The Gray Man, und ich war bestimmt auf vielen Premieren in den letzten 10 Jahren. dass die Hauptdarsteller den Saal verlassen, der Film geht in weniger als 30 Sekunden los und ungefähr 50 geladene Gäste stehen auf, ne? Und verlassen den Saal.
Das habe ich auch. Ich dachte,
die haben ihre Hashtags abgeliefert, die haben ihre Postings gemacht draußen. Da oft, also die haben anscheinend ihre Briefings abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob die dafür bezahlt worden sind.
Es kann sein, dass das die, weil das hat mir Walle gestern erzählt.
Entouragen waren von?
Nee, Walle, also Sarrazar hat es gestern ähnlich gemacht, weil er hat ja den Film schon vorher gesehen. Also er hatte Bullet Train, glaube ich.
Das sind reservierte Plätze.
Am selben Tag gesehen. Ja, ich finde, also klar, er meinte zu mir, er hatte Hunger und er ist dann gegangen, damit er den Film nicht ein zweites Mal guckt. So. Und wenn die Plätze für ihn reserviert werden, weil er Teil dieses Dings ist, ich finde das dann auch okay zu sagen. So, ich
aber war ja bei
auf.
Bullet Train jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Da sind ja nicht so viele
aufgestanden. Genau, aber bei The Gray Man scheinen, also ich kann nur vermuten, aber es kann sein, dass das alles vielleicht Leute waren, die vorher den Film schon gesehen haben, aber es war eine krasse Menge. Es waren bestimmt, wie du sagst, 40 Leute, die raus.
Ich habe das noch nie erlebt und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle den Film
gesehen
haben.
Das kann gut sein, ja. Es ist auf jeden Fall eine weirde Zeit geworden, so, wo wir reden in der nächsten Folge, also nächste Woche in der Community-Folge wurden wir über, du hast bestimmt diesen viralen Hit von Marvin gesehen mit A-Hole.
A-Ho.
Genau, und wir wurden ein paar Fragen haben wir dazu
bekommen. Der war
auch
auf Bullet Train gestern, auf der Premiere habe ich ihn kurz gesehen.
Ich saß neben Aaron Troschke und habe tatsächlich ein bisschen mit ihm darüber gesprochen. Es gab ja wirklich nirgendwo mehr Plätze, weil wir zu spät kamen und dann habe ich neben Aaron gesessen.
Saß der im Hauptsaal oder dann
der
schon
im Nebensaal?
Der
saß im Hauptsaal, ganz hinten in der allerletzten Reihe haben wir gesessen, wirklich aber komplett in der Mitte. Das war schon ganz
dann
geil.
Dann in der Mitte und nicht am Rand?
Na, es gab nur noch Plätze neben Aaron. Es gab wirklich nur noch da Plätze oder überall einzelne. Hätte ich mit Carly auch.
Warum das?
Weiß ich nicht. Ich bin dann durch alle reingegangen und dann kam ich in der letzten an und dann hat mir Aaron gewunken und gesagt, komm hierher. Und dann kam Marvin irgendwie dazu und ich hatte, wie gesagt, mit Aaron mal darüber. Also kleiner Teaser für nächste Woche. Da reden wir auch mal darüber, A-Hole, wie ist das so mit Fake-Film und dieses ganze Influencer-Ding. Das können wir da vielleicht nochmal besprechen.
Ich habe es auf jeden Fall alle vier Videos gesehen.
Cool.
Zu A-Hole. Ich habe mir die angeguckt.
Hast du den Film auch gesehen? Weil den konnte man sich auch, und das habe ich nicht geschafft.
Im ersten Video hat er mehr oder weniger die Entstehung gefilmt und dass sich da viel doppelt
ja,
und dass
das
dann Credits
soll
sind.
Soll wohl auch übelster Müll sein.
Ja, also das ist, glaube ich, das Einzige, was man wissen muss anscheinend über den Film.
Wollen wir über Bob's Burgers reden?
Lass uns über Bob's Burgers reden. Wir haben es ja trotzdem wieder geschafft, auf 42 Minuten zu sein, trotz 40 Grad. Fühlst du den Schweiß, David?
Es geht gerade noch.
Es geht auch, ne? Ja, weil es interessant geht. Ist. Danke dafür.
Aber wir reden auch so viel, dass wahrscheinlich Wind produziert wird, der uns durch die Haare gleitet. Bei Bob's Burgers waren wir beide, glaube ich, sehr, sehr überrascht, weil wir haben, ich habe durch einen Zuschauer, schönen Dank an Scene Talk, der hatte mir das geschrieben.
Der schreibt mir, glaube ich, auch oft.
Ja, der ist ganz, der auch beim Kino, das war jemand, der mir neulich DVDs ausgeliehen hatte. Die sieht man oft ein paar Mal bei den Pressevorführungen. Und der schrieb mir, Bob's Burgers ist jetzt raus. Ich so, nee, der kommt doch ins Kino. Kann ja nicht sein. Und dann gucken wir beide auf Disney Plus und dann ist der einfach so released worden. Ohne irgendwie was zu sagen. Und ich glaube, der war ja eine ganze Weile für Deutschland für einen Kinostart vorgesehen, oder?
Ja, der wurde zwar nochmal geschoben, aber ich hatte den jetzt auch so im Juli, August, September irgendwann im Kino erwartet. Bob's Burgers, falls ihr es nicht kennt, das ist eine recht erfolgreiche Serie, die hat, glaube ich, 9 oder 11 Staffeln bis jetzt. Ich habe nur die ersten 3 oder 4 gesehen, weil ich vertrage immer nur so 1, 2 Folgen am Stück. Aber ich mag den Humor eigentlich. Ist die Geschichte von Bob und Linda Becher und ihren Kindern Tina, Jean und Louis. Die wohnen in einer amerikanischen Küstenstadt, die so ein bisschen San Francisco nachempfunden ist, in der Ocean Avenue und haben Burgerladen unten und darüber wohnen sie. Und es zeichnet sich immer dadurch aus, dass der Burgerladen überhaupt nicht gut läuft. Gerade so über die Runde zu kommen. Ihr Vermieter Mr. Fischöder, der auch eine große Rolle spielt in diesem Film, auch immer so der reiche weiße Mann ist. Und sie haben zusätzlich bei diesem Film jetzt auch eine Angst vor der Bank, ihre Kreditrate nicht begleichen zu können. Was ein bisschen Hintergrund tritt, was du jetzt aus der Serie vielleicht nicht kennst, geht immer noch Jimmy Pestos gegenüber. Der Italiener ist die große Konkurrenz, so die große Restaurantkonkurrenz. Und das ist immer so das Setting. Also wie es bei den Simpsons, so das Simpsons Haus ist in Springfield, hast du immer die Ocean Avenue und die 2, 3 Läden ringsrum und die Familie Becher und ihr Burger. Laden. Das ist Bob's Burgers, die sich auch zum Beispiel in der deutschen Synchro immer dadurch auszeichnen, dass, glaube ich, ja, gefühlt, Linda wird zum Beispiel, glaube ich, von einem Mann gesprochen, kann das sein?
Ja,
die Stimme klingt wie die gleiche Stimme von dem alten Deutsch, wie die deutsche alte Stimme von diesem Superman-Seriendarsteller, weißt du, das gab diesen einen Typen, der hat jahrelang den Superman-Darsteller gespielt, so mit der schmalzigen Locke.
Du meinst,
War der nicht auch in Charmed dann?
Ja, du meinst der bei Lois und Clark mitgespielt
hat.
Ja,
genau.
Wie hieß denn der?
Ist auch nicht so wild, muss ja jetzt wirklich nicht wissen. Zumindest ist die Geschichte bei Bob's...
Dean Cain.
Dean Cain, okay. 102 Minuten wie eine lange, höherwertiger produzierte Folge. Schaut sich das hier an, weil dieses Mal gibt es einen Wasserrohrbruch und bei diesem Wasserrohrbruch entsteht eine Art Sinkhole, ein Riesenloch direkt vom Laden von Bob's Burgers und kann keiner rein Burger kaufen und die haben nur 7 Tage Zeit, um die Bankrechnung, Kreditrate zu begleichen. Sonst ist der Laden futsch, während Luis auch noch eine Mutprobe machen will und dabei eine Mord auf die Spur kommt. Und so will man herausfinden, was steckt dann dahinter. Und das führt in das Schaustellermilieu am Strand.
Ich finde das ganz cool bei Bob's Burgers, zumindest, das kann ich klar sagen, die 2 Folgen, die ich gesehen habe, aber ich habe jetzt einfach mal von dem Film auch so zurück mir das versucht zu extrapolieren, dass das irgendwie immer so ist, dass jede Folge irgendwas Absurdes passiert, sich das auch immer wieder so zuspitzt. Also ich fand das schon sehr spannend, dass gleich in der ersten Folge geht es um Menschenfleisch und jetzt halt wieder mit, das ist nicht irgendwie der Laden wird, es droht geschlossen zu werden, sondern es ist direkt ein riesiges Sinkhole und in dem findet man dann auch noch ein Skelett. Also das mag ich eigentlich ganz gern, weil das ist mein Humor. Aber ich finde, dass die Serie, und das gilt bei dem Film auch, ist sehr verquatscht dazwischen. Also es gibt immer wieder Szenen, wo die Familie dann zusammensitzt und redet und redet und redet. Und dieser Humor, der kommt bei mir nicht so ganz an, muss ich sagen. Weil die sind sehr trocken, was sie zum Teil sagen. Alle sind aber auch, die Kinder auch, alle sind, haben immer einen Spruch auf den Lippen. Und mir geht so ein bisschen so dieses, was die Simpsons auch ausgemacht hat. Aber wie gesagt, kann ich jetzt nur von diesen 2 Folgen dieses auch mal emotionaler werden. Auch mal das Herzliche. Ich finde, dass der Bob's Burgers Film, jetzt hat er plötzlich auch noch Gesangsnummern.
Das mochte ich gar nicht.
Das fand ich ganz schrecklich, ja. Ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen wie, nehmen wir mal den South Park-Film. Du bekommst ein dickes Budget, um einen Kinofilm zu machen und das Einzige, was dir einfällt, ist, gut, bei South Park war es noch so ein bisschen eine direkte Satire der Disney-Filme, ne? Weil die waren ja immer so, irgendwann bricht jemand in Singen aus. Aber es hat Schreck für mich viel besser gemacht. In Schreck, wo dann jemand anfängt, will zu singen und er sagt dann, man halt die Fresse. So macht man das meiner Ansicht nach. Aber klar, es gibt andere Formen von Humor, aber dass Bob's Burgers jetzt 10 Jahre nach dem Trend, nachdem alle den Witz schon mal gemacht haben, den Witz nicht nur nicht versteht, sondern selber irgendwie in diese Falle tappt, fand ich so ein bisschen komisch. Es wirkt wie der Simpsons-Film auf Schlaftablette. Aber auf Schlaftablette. Ich finde den deutlich schwächer als den Simpsons-Film.
Ne, es ist für mich wirklich, es guckt sich wirklich so, als würdest du Bob's Burgers Folgen am Stück gucken. Ja. Und ich mag immer eine Folge gern von dem Humor, dann wird es mir aber auch zu cool, die sind zu cool, die sind so, wie du es gerade sagst, die sind nicht so emotional erreichbar. Mhm. Für mich spielt das immer so irgendwie zwischen Simpsons und South Park und findet sich immer nicht so ganz...
Weil alle Figuren irgendwie, also ob es jetzt der kleine depperte Junge ist oder diese völlig weirde Tochter oder auch die crazy Tochter mit den rosa Häschenmützchen, alle haben immer diese Sprüche drauf und keiner, ne, bei Lisa, Bart, so, die haben alle ihre Vorteile, ihre Nachteile. Das sind echte Charaktere und das ist so eine Aufreihung von Quipping Machines. Also jeder darf mal ein Witzchen bringen, dann geht die Szene weiter. Vater kriegt schon wieder einen drauf, dann macht wieder jeder einen Spruch darüber und dann ist die nächste Szene dran und das ist mir nicht genug. Das reicht mir nicht.
Ja, wie gesagt, also ich bin am Ende einfach nur, das habe ich aber auch erwartet, raus mit diesem Ansatz. Es schaut sich, und daran richtet sich die Serie auch für die Fans, es schaut sich wie eine höherwertig gezeichnete, animierte, lange Episode, die mehr Tiefe hat und ein bisschen mehr Glanz hat, wie bei der Serie. Ich finde das in dem Fall dann auch in Ordnung, weil es ist ja Serie, der Film. So. Und da finde ich das okay, weil genau diese Erzählstruktur haben sie immer in allen, die Charaktere gehen selten tiefer, die geben selten mal zu. Also wenn dann Menschlichkeit erzeugt wird in Bob's Burgers, dann oft über Ängste. Dass eine Figur Angst vor etwas hat, so ist es im Film ja auch. Mhm. Und darüber gibt es, anstatt einfach mal wirklich auch zu gestehen und nach vorne zu gehen und zu sagen, ich hab dich lieb, weil das und das so. Sich angreifbar zu machen. Das machen die Figuren in der Serie meist auch nicht. Und insofern, warum schmunzelst du?
Ich musste gerade an die Szene am Anfang denken, wo er...
Aber musstest du schmunzeln, als du an die Szene gedacht hast?
Das ist kein schlechter Film. Es ist nur, der Humor funktioniert nicht immer, aber ganz am Anfang geht es um diesen Kredit, den sie verlängern wollen und er macht dafür dem Bankangestellten einen Burger und redet dann dem Burger auch gut zu und also gerade den Vater mag ich auch sehr, so ist das nicht. Es gibt immer wieder schöne Momente, aber das zieht sich dann doch alles ein bisschen.
Aber okay, ich glaube, wir müssen es jetzt auch nicht weiter ausufern lassen. Aber Bob's ihr könnt Burgers halt gucken. Bob's Burgers, den Film auf Disney Plus gucken, da gibt es den jetzt. Und ja, kann mir vorstellen, dass nicht wenige das gar nicht mitbekommen haben. Ich habe hier noch, noch einen Netflix-Film mitgebracht, der wieder mal auf Platz 1 der Charts war.
Welcher von beiden waren das? Ich habe das überhaupt nicht verstanden,
Überredung,
was du da gemacht
hast. Persuasion.
Ich habe den, Persuasion, habe ich nur Mieses von gehört im Vorfeld. Das ist der neue mit Dakota Fanning.
Johnson. Dakota Johnson, die ich auch richtig gerne sehe. Hast du Cha-Cha Real Smooth gesehen?
Nein.
Okay, gut. Ich weiß auch gar nicht. Das ist so ein Film, da fällt es mir richtig schwer, mich zu erinnern. Es ist nach Jane Austens letzten und sechsten Roman Überredung. Es ist die Geschichte von Anne Elliot, die vor 8 Jahren in einen Marineoffizier verliebt. Das spielt alles Anfang des 19. Jahrhunderts.
Das interessiert doch nicht.
Und ihre Familie kommt aus sehr wohlhabenden Hausen, so ein bisschen Downton Abbey-Style.
Ja.
Und sie haben ja ausgeredet, mit diesem Marineoffizier glücklich zu werden. 8 Jahre später ist sie noch sehr, sehr traurig.
Nein, 8 Jahre später.
Ja. Aber sie trauert auch so ein bisschen auf moderne Art. Weißt du, so Badewanne, ein Weinchen. Also da bricht man so ein bisschen mit der Zeit. Sie guckt auch ab und zu in die Kamera, so durchbricht die vierte Wand.
Nicht den Rebound-Fick bei Tinder. Das ist die moderne Art.
Nein. 8 Jahre später und dann stellt sich aber raus, die eigene Familie hat kein Geld mehr, sie müssen weg, damit kommt der Vater nicht klar, der sehr lustig ist, weil er sehr versnobbt ist und nicht damit klarkommt mit dem Pöbel, der auch sagt, Stand wird von Gott verliehen, wo kämen wir denn hin, wenn wir uns unseren Ruf erarbeiten müssten? Nein. Das ist eigentlich ganz witzig, wenn sie dann so umherziehen und feststellen müssen, sie sind jetzt ein bisschen ehrmals gedacht und besagter Offizier ist inzwischen ein Captain mit bestem Ruf, mit großen legendären Taten, die ihm vorauseilen und er hat Geld. Also wäre er jetzt angesehen, er kommt als Gast auf deren Anwesen und damit ist nach 8 Jahren das große Drama perfekt und die Frage, wird es was oder wird es nichts? Ja? Also historische Drama, Romanze, Henry Golding taucht dann auch noch auf zwischendurch. Das Interessante ist, der Film hat eine schöne Ausstattung, er hat eine coole Atmosphäre für alle, die so Bridgerton, Downton, die solche Dinge mögen. Und das ist ein ganz seltenes Beispiel. Der ganze Film funktioniert eigentlich. Aber es ist eine Romanze und es gibt sie, die wirklich gut spielt, Dakota Johnson, und dann gibt es ihn, Cosmo Jarvis, der Frederick Wentworth spielt, auch Singer-Songwriter. Und der ist brutal scheiße. Der ist so schlecht, der auch im Original und im Deutschen, der sagt die Sätze so emotionslos. Du glaubst nicht, dass der überhaupt jemandem liebt, dass die sich mal geliebt haben, dass der sich für sie interessiert. Der gesamte Film, diese ganze Romanze, alles geht in die Brüche und dieser gesamte Film wird völlig an den Abgrund gezogen durch diese krasse, fatale Fehlbesetzung.
Und das ist keinem aufgefallen?
Ey, keine Ahnung warum. Alle anderen sind ringsherum, die funktionieren. Aber der ganze Film steht und fällt nun mal mit dieser Liebesgeschichte. Kannst du völlig vergessen. Also das ist eine der schlechtesten schauspielerischen Leistungen. Der wird auch mal auch als schön beschrieben und benennt sich auch selbst als schön. Und ist er aber gar nicht so sehr, finde ich. Also das ist super skurril. Persuasion.
Cosmo Jarvis hat bei Annihilation mitgespielt. Ansonsten nur so kleine Sachen. Kenne ich nicht. Also das Gesicht sagt mir was, aber...
Also fand ich ultra schlecht. Übrigens ab und zu noch schlechte Leistung. Ich will nur eine Sache bei The Gray Man an der Stelle nachschieben. Bei The Gray Man hat mich auch noch ultra genervt, dass sie es gewagt haben, auf der einen Seite einmal 007 so zu zitieren. Und sie erreichen ja nicht ansatzweise...
Haha, 007 war schon... Er wird gefragt, warum heißt du 6? Und er so, 007 war schon besetzt.
Und sie erreichen halt überhaupt nicht die Klasse von einem Bond.
Nee.
Und dann wird auch einmal die Figur des Ryan Gosling noch als Ken-Frisur bezeichnet. Und wir wissen, Ryan Gosling spielt Ken mit Margot Robbie zusammen im Barbie-Film von Greta Gerwig. Und einen Seitenhieb auf Greta Gerwig und auf Bond zu geben, während man selbst ziemlich schwach abliefert, ist natürlich super erbärmlich. Also Persuasion war auf Platz 1 für alle, die so Schmonzetten und Historisches mögen. Ein sehr schwacher Vertreter, eigentlich seine Art auf Netflix. Aber das wissen wir bei Netflix auch in den Charts, weil die guten Filme, die viele Oscars kriegen, schaffen sich in die Charts und die schlechten, die findet man ganz vorne in den Charts für gewöhnlich.
Also wenn du bei Netflix gerade was richtig Schlechtes gucken willst, hast du...
How to Build a Sex Room?
Du hast bis Freitag Zeit, weil dann kommt der The Gray Man. Könntest du jetzt noch die Resident Evil Serie
Ich habe angefangen
nachholen?
Gestern.
Hast du angefangen?
Aber erst die erste Episode, weil dann muss ich los.
Was sagst du?
Also noch war da so eine riesen fette Wurmlarve, die hat irgendwie
rum... Also du bist ganz am Anfang noch.
Ja, ich habe erst 40 Minuten geguckt. Ja, aber es hat mich jetzt schon nicht so richtig interessiert.
Also es ist in den ersten Momenten fängt es an, so die Kamera ist ein bisschen ruhiger, die Bilder sind sogar gar nicht mal so übel und ich dachte so, oh, probieren sie was Neues? Ist das ein neuer Ansatz?
Das wirkte erst so wie 28 Days Later am Anfang.
Genau. Und da dachte ich so, das ist mal ein neuer Ansatz, den ich vielleicht spannend finden könnte und dann zerfällt das aber sofort. Also gerade weil die Serie so zwei Hauptzeitebenen hat, zwischen denen wird immer wieder hin und her gesprungen, nämlich dem Hier und Jetzt im 2022 vor dem großen Zombie-Ausbruch und dann 2036, 14 Jahre in der Zukunft. wo die ganze Menschheit dann in Schutt und Asche liegt. Und beide Zeitlinien funktionieren überhaupt nicht.
Bleibt das die ganze Staffel so?
Ja. Und es springt bis zu den letzten Folgen, springt es so hin und her. Und das hat mich total rausgezogen. Aber vor allen Dingen, die Gegenwartsnummer ist wirklich... Das ist Riverdale. Das ist irgendwie, also Zotemädchen lügen nicht. Also richtiger Teenie-Schrott.
Das heißt, da kommt dann auch diese ganze Resident-Sache genau, gar nicht durch, oder
genau, es gibt auch diese Verschmelzung der beiden Zeitlinien, meiner Ansicht nach nur aus einem einzigen Grund, weil sie sich dazu entschieden haben, in der Gegenwart zu erzählen, da aber keine Zombies haben. Ne? Also weil es läuft so, dass die beiden Töchter von Albert Wesker, gespielt von dem Typen, Lance Reddick heißt der, glaube ich, der hat den bei John Wick diesen Portier gespielt.
Das ist ja super.
Und in der Serie ist er schrecklich.
Also sein ein Auftritt, wo er über seine Wichtigkeit in der Firma geredet hat in der ersten Folge, das mochte ich noch, wo er ihm klar macht, warum er...
Das fand ich schlecht geschrieben. Das war so würden absehbar, Menschen nicht
reagieren.
Aber
trotzdem hatte da eine Wirkung. Das fand ich zumindest.
Ich finde, seine beiden Töchter, mit denen zieht er nach New Raccoon City. Und natürlich gibt es da eine große Verschwörung von Umbrella. Und ich fand, dass das total abstrus ist, dass sie, ne, weil sie dann halt wissen, sie haben jetzt gar keine Zombies, die sie zeigen können. Es gibt ja diesen Ausbruch noch nicht. Und der wird auch viele Folgen später erst dann richtig passieren, müssen sie halt immer wieder in die Zukunft schneiden. Und in der Zukunft passiert aber auch gar nichts, weil da eine der beiden Töchter in ihrer älteren Fassung durch die Gegend läuft und immer mal wieder gegen den Zombie stößt, hier in den Überlebendenlager kommt. Dann kommt Jack Black für Arme. Wirst du sehen, wenn der Mann reinkommt, wirst du merken, okay, jetzt sind wir komplett in den Trash-Gefilden gelandet. Die Bösewichte spielen furchtbar, gerade so Evelyn Marcus, die kommt, glaube ich, in der zweiten Folge, wird gespielt von einer Frau, die musste ich googeln, damit ich mir den Namen merken kann, damit ich nie wieder einen Film mit der schaue. Es war wirklich irre. Und darüber hinaus hast du hier alles voller Logiklöcher. Alle Zombie-Klischees sind da. Es gibt dann so in der vierten Folge so Momente, da wird es dann blutiger und ein bisschen spaßiger. Aber insgesamt gibt es hier auch keinen roten Faden. Ich habe nie das Gefühl gehabt, so, darauf läuft es hinaus. Ich finde die richtig starken Serien, selbst bei The Boys, wo es viele kleine Handlungsstränge gibt, weil hast du bei The Boys das Gefühl, es gibt so 2-3 mögliche Optionen, wohin das laufen könnte. Oder du hast sowas wie bei Lost, wo dieses große Mysterium allem übersteht. Ja. Aber das gibt's hier gar nicht. Du fragst dich, ich habe mich selbst in der vorletzten Folge, dachte ich noch, wo wollen die hin? Was ist das hier? Und dann merkst du irgendwann gar nirgendwo hin. Sie wollen nirgendwo hin. Es werden nur die Brotkrumen ausgelegt für eine mögliche Fortsetzung, die es hoffentlich niemals geben wird. Sind sie eine der schlecht bewertetsten Netflix-Serien, also vom Publikum aller Zeiten. Also ich glaube, es gibt nur noch eine Serie, die schlechter bewertet wurde.
Okay, wow.
Und
okay.
Ich glaube, wow. Okay, wow, genau, ja. Und da.
Nein, ich meine, wird okay. Ich
dachte gerade, es gibt noch so eine Serie, die so heißt. Aber ich glaube, es ist eine ähnlich betitelte Serie.
Ich habe übrigens eine E-Mail bekommen, gerade während wir hier reden, die dich bestimmt voll interessiert.
Oh, hau raus.
Soll ich mal umdrehen? Willst du sehen? Vielleicht wusstest du es auch schon. Aber für dich ist es vielleicht nochmal ein Kinogang wert.
Highlander kommt zurück in die Kinos, ja.
September.
Gibt ja alle möglichen Filme. Ich habe den halt letztes Jahr erst gesehen. Ich muss den jetzt
nicht mehr im Kino schauen. Oh nein, das macht dir eine Freude.
Und ich würde mich freuen, wenn, wie hieß er? Nicht David Leitch, sondern der andere.
Chad Stahelski.
Wenn Chad Stahelski endlich das versprochene Highlander Remake macht. Das wollte er drehen. Ja. Das fände ich mal nett. Dazu so viel zu Resident Evil. Ich bin gespannt, wenn du fertig geguckt hast, was du denn noch dazu sagst. Es ist sehr interessant, die Kritik bei mir ist komplett durch die Decke gegangen, muss ich sagen. Also besser geklickt als Thor, besser geklickt als Jurassic Park und eigentlich alle Filmkritiken der letzten Monate.
Vielleicht schaue ich dann einfach mal und quäle mich durch. Ist bei der Hitze jetzt nicht so angenehm, aber ich versuche mal.
Du merkst dann immer wieder so, ganz viele Leute gucken, dass die so ein bisschen immer die Hoffnung haben. Also es ist ja nicht so, dass die Leute rangehen und sagen werden, oh, Resident Evil, ich bin gespannt, was da jetzt für ein... Ja. Pate-ähnliches Meisterwerk auf mich zukommt. Aber wenn die das dann schaffen, selbst Welcome to Raccoon City, den wir letztes Jahr besprochen haben, der echt kacke war, den nochmal zu unterbieten, und ich finde, das kriegt die Serie hin, dann kann ich verstehen, dass die Leute überall nach einem Ventil suchen. Und das merktest du, die hatten auch schon die kam ja Donnerstag schon raus, Freitag habe ich sie noch geguckt und dann schrieben die Leute Freitag schon, wann kommt deine Kritik? Ich will die jetzt sehen, weil sie unbedingt sich bestätigt sehen wollten, auch dass das so ein Ultramüll ist.
Ich kriege übrigens immer mehr Nachrichten, dass wir beide Breaking Bad immer noch nicht gesehen haben, weil es einfach die bestbewertete Serie aller Zeiten ist. Ich will das so nachholen. Nach Euphoria, nach Severance, nach Yellowstone. Better Call Saul kommt dann danach. Ich mach ganz kurz noch zu diese Folge mit The Owners, ein Home Invasion Horror Thriller. Der ist seit einer Woche im Kino raus mit Maisie Williams in der Hauptrolle. Kennen alle Game of Thrones Fans natürlich als Arya Stark.
Ja, ich habe noch gar nichts von gehört.
The Owners. Und Home Invasion kannst ja, also du weißt natürlich, also eine Gruppe von, ich würde nicht sagen Jugendlichen, jungen Menschen. Mary, dann gibt es noch Gaz, Terry und Nathan. Sie hat was mit Nathan. Die ganze Gruppe ist so semi-asozial in einem Kleinwagen unterwegs, haben Geldprobleme und beschließen, naja, komm, wir brechen lieber ein, um ein bisschen Geld aus dem Safe zu stehlen bei einer Villa auf dem englischen Land oder Anwesen Anfang der 90er Jahre. Und ja, brechen da eben ein, finden aber den Safe nicht sofort und dann kommen die Besitzer, die Huggins, Richard und Ellen Huggins nach Hause, altes Paar, er ist ein ehemaliger Arzt und du merkst dann schon sofort, die gehen ziemlich gelassen damit um, dass bei ihnen eingebrochen wurde, obwohl sie auch gefesselt und so ein bisschen gefoltert werden und dann dreht sich dieser Home Invasion Thriller so ein bisschen um, wo du auch bei ihm schon ahnst, okay, der hat so seine ganz eigenen Pläne und Ideen. Was dabei aber passiert, ist ein total unausbalancierter Film, der eher so auf bisschen brutal und ein bisschen blutig machen möchte, aber vor allem die Hauptfigur der Mary, man versteht gar nicht, warum sie überhaupt was mit diesem merkwürdigen Typen hatte, warum sie zu dieser Gruppe gehört, warum sie auf einmal bei diesem ganzen Raub mitmacht. Und so wabert dieser Film die ganze Zeit irgendwo zwischen absehbar und Langeweile und dann ein bisschen fies sein wollen hin und ist immer so ein Ticken drüber, wo dann sich das Ganze dann, ich will nicht sagen, wo es dann mündet, aber du weißt halt einfach schon, sobald dieses Ehepaar den Raum betritt, okay, jetzt werden vielleicht die Gejagten zu Jägern und so weiter und so Home Invasion als 0815, Ding, was wieder schnell in der Versenke verschwindet, ehrlicherweise. Ich wollte es aber nicht unerwähnt lassen. Ich glaube, den wirst du jetzt auch nicht gucken wollen. Maisie Williams Versuch, auf der großen Kinoleinwand irgendwas zu stemmen, ist ja immer das Schwierige, aus der Serie rauszukommen. Was übrigens bei Greyman interessant war bei der Premiere. Die Leute im Saal riefen ganz oft, Captain America, dann andere Iron Man.
Fand ich richtig,
ich weiß nicht, Panne, ob Chris Evans jemals das ablegen wird können.
Ja, aber ich hatte gestern bei der Premiere auch, es gab dann draußen auf dem Red Carpet Leute, die Bilder von Kick-Ass dabei hatten für Aaron Taylor Johnson. Und ich weiß gar nicht, wie sehr man das dann auch, ne, Harrison Ford ist ja berühmt dafür, dass er Han Solo als Figur richtig hassen gelernt hat, weil er immer wieder auf diese Figur angesprochen wird.
Ian McKellen ja auch so ein
und
bisschen.
Und das ist natürlich, wenn du jahrzehntelang auf Bühnen stehst, wie Ian McKellen zum Beispiel, oder andere Filme drehst wie Harrison Ford und nicht wenige davon waren erfolgreich und dann ruft dir entweder jemand Indie oder Han Solo hinterher, super nervig. Und ich fand bei der Premiere, das fand ich richtig erbärmlich. Dann Captain America,
ja, vor allem,
der Mann stellt gerade seinen neuen Film
vor. Aber die Russo-Brüder ja selbst haben das befeuert auf der Bühne so. Immer wieder, auch als sie sich umgedreht haben für ein Foto mit dem Publikum, oh, you can see Captain America's ass now.
Ja.
Also so richtig würdelos.
Das ist so richtig,
so richtig, also es hat echt gar keinen Spaß gemacht. Sitzt du die ganze Zeit barfuß hier rum eigentlich, obwohl du schon Flipflops anhattest?
Ja.
Sag mal, ein Fußpilzteppich vielleicht hier. Ach,
meine Füße können keinen Fußpilz mehr bekommen.
Warum?
Die sind abgehärtet, Mann.
Das sind eigentlich Pilzfüße.
Ja. So. Ich will noch ganz kurz sagen, ich habe am Wochenende mir auf Anraten von jemandem, den ich getroffen habe, der meinte so, guck dir mal Anime-mäßig. Und da dachte ich schon, oh Gott, Anime. Er sagte Berserk. Und Berserk habe ich immer wieder gehört und wollte mir aber diese Serie, die dann auch irgendwie...
Hat jetzt aber nichts mit dem Comic von Keanu Reeves zu tun.
Nee, Berserk von Keanu Reeves ist mit Z, glaube ich, geschrieben.
Okay.
Und Berserk mit aus den 80ern ist mit S geschrieben. Ist okay. Eine ganz berühmte Reihe. Man sagt, dass die Dark Souls-Reihe, diese Videospiele, darauf basieren.
Die sehr schwer ist, ne?
Genau, aus vielen Elementen von Berserk. Es geht um einen Lone Swordsman, der schwarze Schwertmeister, Guts heißt der, und der trifft dann auf einen Typen namens Griffith. Und es gibt eine Reihe, eine Filmreihe, nämlich The Golden Age heißt das. Es ist so ein ganzer Arc in den Mangas gewesen und der gilt so als der wichtigste Arc dieser Reihe. Also ich dachte so, wow, ich war total gebannt. Jeder Film davon geht 1,5 Stunden. Ihr könnt euch diese Berserk-Filme angucken bei YouTube. Die gehen 1,5 Stunden, sind da einzeln hochgeladen. Auf den deutschen Streaming-Anbietern, haben sie die Rechte irgendwie verloren. Deswegen, ich möchte es mal ganz kurz noch empfehlen. Berserk ist Hammer. Die Filme haben schlechte Effekte zum Teil und lassen sehr viel von der Anime-Serie weg, wie ich gelesen habe. Das heißt, da gibt es viel Kritik von echten Fans. Aber das ist so ein interessanter Punkt. der Perspektive, weil ich, der die Comics nicht gelesen hat, also die Mangas, und die Serie nicht gesehen hat, fand die Filme spektakulär. Deswegen von mir für Berserk The Golden Age eine Empfehlung. 3 Filme auf YouTube gucken.
Klingt ja richtig gut. Dann haben wir es für heute. Raus aus der Hitze und gleich rein weiter. Die nächste Folge für nächste Woche, würde ich sagen.
Mit euren Fragen.
Mit euren Fragen. Danke fürs Zusenden. Danke erstmal für heute fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.